Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst, den wir miteinander feiern im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Leider ist es nicht gelungen, für diesen Gottesdienst jemanden fürs Orgelspielen zu gewinnen. Aber ihr habt ja hier in Hesel einen ganz pfiffigen Mann, sich sehr gut auskennt und der alles vorbereitet hat, hat Orgelmusik gespeichert und dann wieder hervorgeholt. Gerade eben haben wir ein Orgelvorspiel gespielt, das Johann Busbohm mal gespielt hat zu Beginn eines Gottesdienstes. Und nachher das Nachspiel wird auch wieder von Johann Busbohm sein. So müssen wir uns jetzt so ein bisschen behelfen. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Wir dürfen alle kräftig singen, dann fällt es gar nicht so auf, ob wir nun eine Orgelbegleitung haben oder nicht. Heute ist der Sonntag Judica. Judica ist ein lateinisches Wort und heißt auf Deutsch, richte mich. Es ist das erste Wort eines Psalmverses für diesen Sonntag. Und in der Luther-Übersetzung lesen wir das dann so, schaffe mir Recht, Herr, dass wir solche sind, die Gottes Recht und Gottes Gerechtigkeit nicht beanspruchen können, aber wir können sie erbitten. Und wir gehen in diesem Gottesdienst darauf zu, dass ja bald Karfreitag ist. Das Leiden und Sterben Jesu bedenken wir. Was hat das bedeutet, dass Jesus den Weg gegangen ist, dass er gelitten hat und schließlich am Kreuz gestorben ist? Was hat das für uns zu bedeuten? Und so singen wir auch gleich ein erstes Lied. Ein Gebet ist das, Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jetzt Nummer 91, Vers 1 bis 3. Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
Und mit deinem Geist.
Ich lese den Psalm für diesen Sonntag auch dieses Mal wieder aus der plattdeutschen Übersetzung vor. Ich hoffe, dass ihr alle plattdeutsch verstehen könnt, zumindest einiges daraus verstehen könnt, worum es in diesen 6 Versen geht. Vom Psalm 43. Sorgt dafür, dass ich mein Recht kriege, Gott, und setzt die für mich in gegen das gottlose Volk und bewahr mich für falsche und leere Lüge. Denn du bist der Gott, der mich hohl gibt. Warum hast du mich verstört? Warum muss ich so trürig durch das Leben gehen, wenn der Feind mich dwingt und duckt? Stür den Lücht und in Wahrheit, dass sie mir den Pfad wiesen und ob die hillige Bar bringen, wo du wohnst. Denn kann ich für Gott in Altar kommen, nur der Gott, der mich freit und mich lust ist, und die Gott, ob die hab danken. Warum bist du bloß so benaut, mein Seel? Warum bist du so unrüstig in mir? Set all den Hope auf Gott, denn ich will ihm noch danken, dass er mich wer ankickt und mich hebt. Amen. Lasst uns beten. Gütiger Gott und Vater, du hast deinen Sohn leiden und sterben lassen, um uns zu erretten. Lass uns sein Opfer bedenken und alle Zeit in deiner Liebe bleiben, die du in ihm offenbart hast, deinem Sohn Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir hören jetzt die Lesung für diesen Sonntag.
In diesen Wochen der Passionszeit bedenken wir, was es für uns bedeutet, dass Jesus gelitten hat und am Kreuz gestorben ist. Der Verfasser des Hebräerbriefs erinnert seine Leser und uns daran, dass das Leiden, Sterben Jesu unsere Rettung bedeutet. Wir lesen in Hebräer 5: Christus hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Wir wollen nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir hören nun einen Vortrag des Gitarrenchor Wegbegleiters.
Du bist alles für mich. Ein Lied des Gitarrenchors Wegbegleiter. Schön, dass, auch die, dass es diese Aufnahme gibt. Und wir haben im Vorfeld gedacht, das ist einfach schön, mal ein Lied des Chors zu hören. Vielleicht bei nächster Gelegenheit ist der Chor dann wieder live dabei im Gottesdienst. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Lasst uns einen Augenblick lang still werden, lasst uns in der Stille Gott darum bitten, dass er zu uns reden kann. Wir werden still. Danke, Herr, dafür, dass wir hier nun zusammen sein können, um Gottesdienst zu feiern, um dein Wort zu bedenken, um das zu bedenken, wer du für uns bist und was du für uns getan hast. Öffne unsere Ohren und Herzen für das, was du uns heute zu sagen hast. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, heute ist der Predigttext ein etwas längerer Abschnitt aus dem Johannesevangelium. Es geht um einen Abschnitt aus der Leidensgeschichte Jesu. Alle vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, berichten ja davon, dass Jesus gefangen genommen wurde. Da wurde er gefoltert, dann wurde er vor Gericht gestellt, verurteilt und schließlich wurde er dann gekreuzigt. Und danach kam Ostern, dass Jesus auferstanden ist. Und ein Teil der Leidensgeschichte Jesu, wie Johannes sie aufgezeichnet hat, ist heute unser Predigttext. Da geht es hauptsächlich, abgesehen von Jesus, um eine Person, nämlich um Pilatus. Ich lese jetzt den Text Johannes 18, Vers 28 bis Kapitel 9, Vers 4. Die Soldaten führten Jesus vor Kaiphas, vor das Prätorium. Das Prätorium ist der Dienstsitz des römischen Statthalters Pilatus. Es war aber früh am Morgen und sie gingen nicht hinein in das Prätorium, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passamahl essen könnten. Da kam Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was für eine Klage bringt ihr vor gegen diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten dir ihn nicht überantwortet. Da sprach Pilatus zu ihnen: So nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm: Es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten. So sollte das Wort Jesu erfüllt werden, das er gesagt hatte, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben dir's andere über mich gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber die Gewohnheit, dass ich euch einen zum Passafest losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien sie wiederum: Nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden! Und schlugen ihm ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Da kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen: Seht, welch ein Mensch! Amen. Ja, das ist dieser Abschnitt aus der Bibel, wie Jesus im Gespräch ist mit Pilatus. Pontius Pilatus. Es gibt wohl keinen römischen Machthaber oder Statthalter oder Kaiser, dessen Name so oft genannt wird, bis heute. Denn jedes Mal, wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen, wie vorhin auch, dann sagen wir: gelitten unter Pontius Pilatus. Und wäre Pilatus nicht derjenige gewesen, der Jesus zum Tode verurteilt hat, dann wäre er sicher längst in Vergessenheit geraten. Aber er, der Statthalter, eine Art Gouverneur im Römischen Reich, er unterstand ja dem römischen Kaiser und war in der Provinz, zu der Israel gehörte, dafür zuständig, dass alles nach römischem Recht verlief, und er war auch der oberste Richter. Und er war der Einzige, der Todesurteile aussprechen konnte und durfte. Und er war dann ja der Mann, der Jesus zum Tode verurteilte. Gerade im Johannesevangelium wird Pilatus als ein Mensch geschildert, der nicht, ich möchte sagen, nicht besonders charakterfest war. Es gibt außerbiblische Schriften aus der Römerzeit, in denen Pilatus erwähnt wird. Und in diesen Schilderungen kommt er nicht gut weg. Er galt als gewalttätig und konnte über Leichen gehen, nur um seine Interessen durchzusetzen. Aber er war auch bestechlich. Er versuchte mit allen Mitteln an der Macht zu bleiben. Er musste aufpassen, dass der Kaiser ihm stets gewogen blieb. Er musste aber auch das Volk ruhig halten. Als Statthalter in Israel konnte er einen Tumult oder gar einen Aufruhr gegen die römische Besatzungsmacht überhaupt nicht dulden. Doch er wusste auch, welche Macht die Männer vom jüdischen Hohen Rat hatten. Auch diese Leute, einflussreiche Männer in Jerusalem, die durfte er nicht gegen sich aufbringen. Dass diese nun aber Jesus von Nazareth zu ihm bringen, das kommt ihm überhaupt nicht gelegen. Pilatus will eigentlich mit der ganzen Sache, mit Jesus und so weiter, gar nichts zu tun haben. Er denkt sich, das ist doch eine innere Angelegenheit der Juden. Das ist doch auch eine religiöse Frage, ob Jesus nun dieser Messias, der angebliche, sein soll oder auch nicht. Was habe ich damit zu tun? Das sollen die untereinander regeln. Und wenn Jesus dann sagt, ich bin Gottes Sohn, sei es drum, dann soll er das doch sagen. Was geht mich das an? Aber wie ist das denn jetzt mit dem Anklagepunkt, den die Juden vorbringen vor Pilatus, dass sie sagen, Jesus, der gibt sich als der Messias aus. Und Messias, das ist der Friedenskönig, auf den die Juden warteten. Und Jesus behauptet, ich bin das. Ich bin dieser Friedenskönig. Mit mir fängt eine neue Zeit an. Mit mir fängt Gottes Reich an. Sollte er ein Gegenspieler sein zum Kaiser? Sollte er wirklich Herrschaft anstreben? Das kann doch nicht sein. Und die Juden sagten zu Pilatus: Diesen Anspruch vertritt dieser Jesus und das musst du doch unterbinden. Du musst doch sehen, dass Jesus beseitigt wird. Wenn er ein König ist, dann darf er nicht länger leben. Der wird ja gefährlich. Für dich, Pilatus, auch. So setzen sie Pilatus unter Druck. Pilatus aber, der ist sich nicht sicher. Das muss man ihm hoch anrechnen, dass er nicht schnell einfach ein Urteil fällt, sondern er will der Sache auf den Grund gehen. Er will verstehen, wer ist Jesus denn nun wirklich? Und er fragt Jesus direkt, was hast du denn getan? Was hast du denn getan, weswegen sie dich beschuldigen? Und Jesus antwortet, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantworten würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Ob Pilatus diese Worte verstanden hat? Er fragt zurück, da bist du also immer noch ein König? Oder bist du dennoch ein König? Ja, ist Jesus denn nun ein König oder nicht? Die Antwort Jesu hat ihm diese Frage nicht beantwortet. Was für eine Art König könnte Jesus denn sein? Jesus gibt ihm Rätsel auf. Wer ist Jesus eigentlich? Was ist er für einer? Bis heute fragen Menschen so. Wie soll ich das verstehen, dass Jesus ein Mensch ist wie wir, der Hunger hatte und Durst und müde war und schlafen musste, der auch aufs Klo musste, ja, ein ganz normaler Mensch wie wir alle. Aber dann auch Gottes Sohn. Wie soll er das denn sein zugleich? Wie soll ich das begreifen? Und bis heute ist es doch eigentlich so, dass auch wir das gar nicht begreifen können. Wie kann Jesus Mensch sein und zugleich Gottes Sohn? Wie kann es sein, dass er Macht und Herrschaft hat, aber davon sieht man überhaupt nichts und merkt man gar nichts? Ist Jesus nun wirklich der Herr oder ist er das nicht? Pilatus, dem ging das auch so, dem war nicht klar, was ist denn Jesus nun wirklich? Woran soll ich erkennen, dass Jesus ein König ist? Ich kann es so nicht erkennen. Und dann sagt Jesus zu ihm, ich bin gekommen und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Ein ganz wichtiger Satz. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Also nicht jeder hört die Stimme Jesu, nicht jeder versteht ihn, selbst nicht jeder, der die Bibel liest, der begreift, wer Jesus denn wirklich ist. Nur der, der aus der Wahrheit ist, hört ihn und versteht ihn. Pilatus das verstanden hat, ob er auch damit verstanden hat, ich bin wohl nicht aus der Wahrheit, sonst hätte ich das ja wohl verstanden. Ob er davon berührt ist, dass er merkt, wenn ich mich der Wahrheit Gottes stelle, dann muss ich ja Jesus als den Herrn der Welt anerkennen. Dann muss ich ihm Recht geben. Dann muss ich ihn Herr sein lassen, auch in meinem persönlichen Leben. Ob Pilatus solche Gedanken hat, wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, Pilatus kommt zu einer grundsätzlichen Frage. Was ist Wahrheit? Meistens ist es ja so, wenn jemand in einem Gespräch oder in einer Diskussion grundsätzlich und allgemein wird, dann will er ausweichen. Ob es nicht sein könnte, dass Pilatus sich der Wahrheit Jesu nicht stellen will und deshalb zu der grundsätzlichen Frage kommt, was ist Wahrheit? Mir wird es so scheinen. Indem er auf die Grundsatzfrage kommt, was ist Wahrheit, hat er das Gespräch von sich selber weggeschoben. Nun kann er ja mit Jesus darüber diskutieren. Was ist denn nun Wahrheit? Und wie soll man Wahrheit herausfinden? In seiner Frage, was ist Wahrheit, steckt auch schon gleich die Antwort, dass er sagt, es gibt doch eigentlich gar keine Wahrheit, jedenfalls ist sie nicht erkennbar. Und es gibt erst recht nicht die eine Wahrheit. Und diese Frage um die Wahrheit, was ist denn wirklich Wahrheit, was hat Bestand, ist eine Frage, die bis heute bedacht und diskutiert wird. Es wird durchaus in Frage gestellt, ist Jesus denn die Wahrheit Gottes in Person? Kann man das wissen? Oder könnte es auch andere geben, die die Wahrheit, die absolute Wahrheit verkörpern? Oder gibt es gar keine absolute Wahrheit? Diese Meinung wird ja oft vertreten. Vor einigen Jahrzehnten gab es da auch Auseinandersetzungen darüber, was ist denn nun wirklich die Wahrheit? Gibt es vielleicht die kommunistische Wahrheit, die Wahrheit des Kommunismus oder die Wahrheit von Philosophen oder die Wahrheit von Religionen? Eins kann doch nur richtig sein und nur wahr sein. Ich habe den Eindruck, heute ist die vorherrschende Meinung eher die, dass man sagt, niemand kann in Anspruch nehmen, die Wahrheit zu wissen oder zu verkünden. Viele haben Wahrheiten in ihrem Glauben entdeckt und vertreten sie. Vielleicht haben die Moslems ja genauso viel Wahrheit in ihrer Lehre als die Christen und die Buddhisten und die Hindus auch oder wozu sie auch gehören. Und auf die Frage, was ist Wahrheit, lautet die Antwort dann, gar nichts ist Wahrheit. Nichts ist Wahrheit oder alles ist Wahrheit. Hauptsache, der Mensch hat das Gefühl, auf einem guten Weg zu sein. Warum sollen wir darum kämpfen, warum sollen wir darum streiten, was denn nun die Wahrheit ist? Hauptsache, die Leute sind glücklich mit dem, was sie denken. Aber in der Bibel finden wir die Frage nach der Wahrheit und Antwort auf die Wahrheit wird auch gegeben. Jesus sagt einmal, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur durch mich findet man zu Gott. Pilatus stellt die Frage nach der Wahrheit, aber er bekommt hier keine eindeutige Wahrheit, eindeutige Antwort. Jedenfalls nicht so, dass ihn das zufriedenstellt. Dass Jesus ein politischer Aufrührer ist, dass er gegen die römische Staatsgewalt zu Felde zieht, dass er ein gefährlicher Terrorist ist, das kann Pilatus überhaupt nicht feststellen. Und so kommt er zu dem Ergebnis, ich finde keine Schuld an ihm. Was hat Jesus getan? Der hat doch keine Schuld. Auf der einen Seite sieht er keine Veranlassung, Jesus zu verurteilen. Offenbar ist das Reich von Jesus woanders und keine Gefahr für das römische Reich. Auf der anderen Seite möchte er sich nicht mit den jüdischen Führern verderben. Er könnte sie noch gebrauchen, wenn es um seine Macht und um seine Position geht. Da kommt ihm ein Gedanke und ihm kommt eine Gewohnheit zugute. Zum Passafest, das ja das höchste jüdische Fest ist, im Jahr, da wird ein Verurteilter freigelassen. Das ist jedes Jahr so. Die Juden können dafür stimmen, dass Jesus freigelassen wird. Er stellt ihnen diese Möglichkeit in Aussicht. Aber Pilatus bekommt zu hören, sie rufen Barabbas, Barabbas, der soll freigelassen werden. Barabbas aber war ein Räuber, so heißt es in unserem Text. Also er war wirklich ein Terrorist. Er war ein gefährlicher Bursche. Aber seine Freilassung fordern die Leute. Bloß, dass Jesus verurteilt wird. Pilatus geht auf diese Forderung ein und lässt den Barabbas frei. Er knickt ein vor den einflussreichen Männern des Hohen Rates. Pilatus laviert hin und her. Ja, er lässt Jesus geißeln. Geißeln, das heißt also, er lässt ihn auspeitschen. Wie furchtbar. Und dann verspotten die Soldaten Jesus, den angeblichen König, wie sie meinen, und setzen ihm eine Dornenkrone auf und legen ihm ein Purpurgewand an. Pilatus lässt Jesus wieder nach draußen führen. Die Striemen auf seinem Körper sind von dem Purpurgewand verdeckt. Jesus steht da mit einer Dornenkrone auf seinem Kopf. Und die Dornen, die stechen auf seinen Schädel. Und was für Schmerzen hat er dadurch schon gehabt? Was für eine erbärmliche Gestalt. Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde, sagt Pilatus. Jesus, der hat doch wirklich nichts getan, keine Schuld. Man kann doch nur noch Mitleid mit ihm haben. Seht, welch ein Mensch, was für eine erbärmliche Gestalt. Und ihr wollt, dass der getötet wird? Immer noch laviert Pilatus herum. Nur ich denke, ist seine Gestalt nicht erbärmlicher als die von Jesus? Im nächsten Kapitel heißt es, Pilatus möchte Jesus gerne freilassen. Aber ihm wird gedroht, lässt du diesen frei, dann bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Dann geht es dir selbst an den Kragen. Er wird unter Druck gesetzt. Nein, das möchte er nicht riskieren, dass er Schwierigkeiten bekommt. Und so knickt er ein. Nach dem Motto, dann macht doch mit ihm, was ihr wollt. Und so verurteilt er den Gottessohn zum Tod am Kreuz. Pilatus hat das Urteil gefällt. Nach langem Zögern zwar und sehr verunsichert. Aber ohne seine Mitwirkung wäre Jesus wohl nicht am Kreuz gestorben. Und so heißt es bis heute im Glaubensbekenntnis, gelitten unter Pontius Pilatus. Rechtlich war er verantwortlich für den Kreuzestod Jesu. Aber in der Bibel lesen wir, so wurde Gottes Wille erfüllt. Jesus musste diesen Weg ans Kreuz gehen. Nicht, weil Pilatus so schwach war, sondern weil Gott es so wollte. Und das zu unserem Heil. Und deshalb können wir nur von Herzen Danke sagen für diesen Weg, den Jesus gegangen ist, der ihn ans Kreuz führte. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Seele in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lasst uns nun aus den blauen Heften das Lied Nummer 23 miteinander singen. Für dieses Lied haben wir keine Orgelbegleitung. Ich habe meine Gitarre mitgebracht und ich versuche das mit der Gitarre zu begleiten. Ich hoffe, dass ihr das Lied kennt. Es ist ein neueres Lied, dass wir das dann miteinander singen können, alle vier Verse.
Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Das Brot bist du für den, der Lebenshunger hat, und wenn er vor dir kommt, machst du ihn wirklich satt. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Die Tür bist du für den, der an sich selbst verzagt. Du machst ihn frei, wenn er ein Leben mit dir wagt. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Der Hirte bist du dem, den Lebensangst verwirrt. Begleitest ihn nach Haus, dass er sich nicht verirrt. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Der Weinstock bist du dem, der Kraft zum Leben sucht. Wenn er ganz bei dir bleibt, dann bringt er gute Frucht. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht.
Es gibt noch einige Mitteilungen an die Gemeinde. Wir danken allen, die den Gottesdienst vorbereitet und gestaltet haben. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 80,90 Euro. Die Kollekte vom Trauergottesdienst am Montag, den 31.03., betrug 60,85 Euro. Es wurde ein Geburtstagsdank in Höhe von 50 Euro für die Arbeit in unserer Gemeinde und eine Spende in Höhe von 100 Euro für die Diakonie Katastrophenhilfe Erdbebenopfer bei uns im Gemeinde abgegeben. Vielen Dank. Mit der heutigen Kollekte unterstützen Sie besondere gesamtkirchliche Aufgaben der EKD, die Unterstützung für United for Resources und die zivile Seenotrettung. Tausende Menschen fliehen jedes Jahr vor dem Krieg, Terror und Not übers Mittelmeer. Die Überfahrt ist lebensgefährlich. Unzählige sind bereits ertrunken und staatliche Seenotrettung gibt es nicht mehr. Daher bewahren zivile Seenotrettungsorganisationen die fliehenden Menschen vor dem Tod im Meer. Jedes Menschenleben zählt und ist wert, gerettet zu werden. Man lässt keine Menschen ertrinken. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Gaben. Das Gemeindebüro ist vom 8.4. bis zum 17.4.25 nicht geöffnet. Herzliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, den 13.4. um 10 Uhr in unserer Kirche. Den Gottesdienst gestaltet Predikant Clemens Vogt. Mögen Worte aus dem Wochenspruch aus Matthäus 20, Vers 28 Sie in der kommenden Woche begleiten. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele.
Jetzt singen wir miteinander das nächste Lied, Nummer 76. Das ist das Wochenlied für diese Woche. O Mensch, bewein dein Sünden groß. Das sind zwei Verse, die Melodie mag auch nicht ganz so geläufig sein, aber ich finde, es ist eine sehr schöne Melodie und ein sehr guter Text. Auch hier haben wir wieder eine Orgelbegleitung, die vom Band gespielt wird, sodass wir das dann mit Begleitung singen können.
Oh,
Herr Jesus Christus, Pontius Pilatus, der römische Statthalter, hat dich zum Tode am Kreuz verurteilt. Doch damit hast du den Willen deines Vaters im Himmel erfüllt. Danke, Herr, für dein Sterben am Kreuz, das uns ewiges Leben ermöglicht. Danke, Herr, für alles, was du für uns getan hast. Lass uns bedenken, was das für uns bedeutet. Lass uns mit Dankbarkeit für dein Leben, dein Leiden und Sterben unser Leben gestalten. Herr, bewahre uns vor Wankelmütigkeit, dass wir uns von der Meinung anderer abhängig machen. Gib uns Kraft, dir nachzufolgen, dir zu vertrauen und dich als den lebendigen Herrn, ja, als die Wahrheit in Person zu bezeugen. Wir bitten dich für alle, die dein Wort weitergeben, hier in der Gemeinde, an Kindern und Jugendlichen, in Gottesdiensten, in Gruppen und Kreisen der Gemeinde. Wir bitten dich für die Verantwortlichen in der Gemeinde und in unserer Kirche, dass sie gute Entscheidungen fällen zum Wohl der Gemeinden und zur Ehre deines Namens. Wir bitten dich besonders für die Jugendlichen, die hier auch in der Gemeinde auf ihre Konfirmation zugehen, dass sie offen sind und offen bleiben für die gute Nachricht von dir. Wir bitten dich für die Mächtigen in unserem Land und in der Welt. Lass sie in Verantwortung vor dir und den ihnen anvertrauten Menschen beschließen und handeln. Auch für die Regierungsbildung in Berlin bitten wir dich, dass wir bald eine stabile Regierung bekommen. Sei denen nahe, die unter der Gewalt und der Macht der Mächtigen leiden, die unter den Kriegen in der Ukraine, im Nahen Osten und an vielen anderen Orten leiden. Nimm dich besonders der Christen an, die dort leben. Lass sie Botschafter deiner Liebe und deiner Wahrheit sein. In der Stille beten wir für Menschen, die wir kennen, die deinen Trost, deine Kraft, deinen Segen besonders brauchen. Danke, Herr, dafür, dass du unsere Gebete hörst und erhörst. Und nun beten wir dich gemeinsam an und beten miteinander und stehen dazu auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns jetzt stehend noch ein Vers singen, jetzt ohne Begleitung, Nummer 547, die zweite Strophe. Immer soll er mir vor Augen stehen, Nummer 547, zweite Strophe.
Immer soll er mir vor Augen stehen, wie geduldig er es trug, als man ihn erbärmlich anzusehen, an das Holz des Kreuzes schlug, sterben tat er.
Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir hören jetzt noch ein Nachspiel vom Band. Wir können uns davon noch mal eben wieder hinsetzen.